Radio Ech, das russische Programm auf Deutsch. Sie hören uns jeden Donnerstag von 19 bis 19:30 Uhr.
Und Radio Ech auf Russisch können Sie jeden Samstag von 13 bis 14 Uhr hören.
Ласкава лінія і сама поміж трави, як озерна лілія, світить зваба в тих очах, зіркою провісною, і біжить кудись дівча, щоб зробитись піснею. Полісяночко, полісяночко, луки райдужні, синяви. Полісяночко, полісяночко, біля мрій моїх.
Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer.
Gute Tageszeit. Heute im Studio sind
Dimitri
und Sveta. Und wir gehen jetzt in das ukrainische Poläschen.
Genau, die letzten zwei Sendungen handelten ja von belarussischen Poläschen und vom jüdischen Poläschen. Und jetzt, wie Sie von der Sprache vielleicht schon erkannt haben, geht es bei uns um ukrainisches Poläschen.
Ja, das war ein sowjetisches Lied, aber ganz, ganz süß.
Es ist einfach viel zu süß, um nicht gespielt zu werden. Genau. Es ist natürlich, es geht um eine, ja, um eine Poläschen-Bewohnerin, zu der natürlich der Sänger halt eben seine Liebe erklärt oder sonst was. Wie immer halt.
Und es war die ukrainische Sprache und wir überqueren heute die Grenze und sind in der Ukraine. Und wie du schon gesagt hast, in Belarus, du hast erwartet viel.
Viel Wald, genau, viel Wald.
Und enttäuscht. Und wie war es dann in der ukrainischen?
Genau, wenn man über die Grenze fährt, dann ist es, dann verändert sich einfach irgendwie alles, denn anscheinend ist die Melioration, also die landwirtschaftliche Nutzbarmachung der Gegend in der Ukraine irgendwie halt nicht so richtig geklappt oder wurde nicht weitergeführt.
Es war ein belarussisches Projekt in der Sowjetunion.
Na bitte, wunderbar. Damit ist auch klar, wieso die Ukraine anders aussieht, denn in der Ukraine hat man tatsächlich ziemlich viele Wiesen, ziemlich viele Wälder und deutlich weniger Felder, obwohl immer noch viele Felder, aber eben das meiste ist dann Wälder und Wiesen. Und da merkt man wirklich dieser Begriff Poläschen, halt, dass es Waldgebiet ist, dass es mehr oder weniger begründet ist.
Les und auf Ukrainisch Lies.
Genau.
Und dann, wenn man von Pinsk nach Süden runterfährt, dann kommt man in eine Gegend, das heißt Rivne Polisja, obwohl die Stadt Rivne, die den Namen gibt, gehört selber nicht dazu, aber ja, das ist so Westpolisien.
Genau, westukrainisches, wolynisches Polisien. Wenn man, je weiter man fährt, desto öfter sieht man sozusagen da, wo der Wald aufhört und man plötzlich zwischen verschiedenen Waldabschnitten in die Ferne schauen kann, sieht man immer mehr so große Türme sich auftürmen, ja? Und aus denen dann viel Rauch oder beziehungsweise Wasserdampf aufsteigt.
Ja, das ist Wasserdampf und das sieht wie, wir haben so ein gewisses Raumschiff oder ägyptische Pyramiden, so Industriepyramiden, Industriedenkmal.
Ja, genau, also wenn es ein Raumschiff sein soll, dann ist es ein ziemlicher Steampunk-Raumschiff, denn es kommt hier daraus wirklich eine Riesenmenge Dampf raus, also wirklich unterentwickelte Aliens sind da gelandet.
Ja, und auf Ukrainisch heißen diese Kühlungstürme Gradilne und diese Gr, es ist für mich wie grandios.
Ja, stimmt. Jedenfalls, es handelt sich dabei um das sogenannte Rivne AKW und es wurde in der Sowjetunion in den 70er Jahren eben aufgebaut. Und warum wurde es gerade dahin versetzt? Weil dort nach sowjetischen Verhältnissen kaum jemand lebte. Es war ein sehr wenig bewohntes Gebiet, Poläschen, und da hat man gedacht, ja, wenn das in die Luft geht, dann sind weniger Menschen betroffen. Wunderbar, machen wir mal.
Ja, das waren einfach Richtlinien. Man hoffte natürlich nicht, dass es in die Luft geht, aber wie du gesagt hast, viel Wald, viel Wasser, aber kaum Menschen. So das haben die Machthaber der Sowjetunion gedacht.
Genau, aber tatsächlich, wenige Menschen heißt nicht keine Menschen. Es war, Poläschen war auch in der Ukraine letztlich ein ländliches Gebiet mit seinen eigenen kleinen Zentren. Und in dieser Gegend war das alte Zentrum eigentlich, das heute ist es ein Dorf, damals war das ein Städtel Rafalivka. Oder beziehungsweise heute heißt es dann altes Rafalivka, Stara Rafalivka.
Stara Rafalivka. Und da war sehr gemischte Bevölkerung, da waren Juden, Polen, Ukrainer.
Genau, ähnlich wie eben nördlich der ukrainisch-weißrussischen Grenze waren auch hier die Bevölkerung gemischt. Die Menschen, die Bewohner waren halt Ukrainer und Juden, jedenfalls noch vor dem Krieg. Und das Schöne, wie das Zusammenleben da geklappt hat, sieht man eigentlich wunderbar zum Beispiel an der Kirche von Stara Rafalivka, die dann... die ja noch von Polen irgendwann mal gebaut wurde. Von Katholiken. Örtlichen,
genau, im 18. Jahrhundert wurde die Kirche gebaut.
War demnach eigentlich katholisch. Aber dadurch, dass es nur wenige Polen im Dorf gab, hat man das irgendwann an die örtlichen orthodoxen ukrainischen Bauern übergeben. Und es hat mir wirklich sehr gefallen, als wir da waren, wie der örtliche Priester dann darüber gesprochen hat. Es gab überhaupt keine Abneigung gegenüber Katholiken, was man eigentlich bei den Orthodoxen wirklich ständig hört. Also es ist wirklich, die sind wirklich fanatisch gegen die Katholiken.
Ja, aber dieser junge Priester, der ist ein sehr interessierter Mensch, der selbst für die Ethnographie interessiert, der hat in Moskau studiert, kommt selbst aus Warasch,
aus der Kuznetsov, Gegend.
Aus dieser Atomstadt kommt er und dann hat er diese Gemeinde bekommen nach seinem Studium und der ist dann, sagen wir, sehr interessiert und sehr tolerant.
Ja, genau.
Und was hast du da erfahren von ihm?
Das ist halt das Interessante ist wirklich, wie sie undogmatisch eigentlich in der Kirche arbeiten. Denn die sammeln haben dann zum Beispiel während der Sowjetzeit, wo dann sehr viel eben zerstört wurde vom Kirchenbesitz, haben sie sehr viel bei sich aufgesammelt. Denn die Kirche hat die ganze sowjetische Zeit hindurch funktioniert als Kirche, was ziemlich selten ist. Und die haben dann aus katholischen Kirchen in der Umgebung und aus sogenannten griechisch-katholischen, also eine Mischform zwischen orthodoxen und katholischen, eben Ikonen, Glocken, Kirchenbücher etc. etc. Einfach geschickt bekommen sozusagen und bei sich aufbewahrt bzw. versteckt. Und heute dann, nachdem die Sowjetunion zerfallen ist, haben sie dann angefangen, das Ganze wieder aufzumachen und nachzuschauen, was da drin ist. Und einen Teil davon verwenden sie tatsächlich bei der eigenen Liturgie. Das heißt, man kann dann, wenn man in diese alte Kirche reingeht, die sehr polnisch aussieht, sehr katholisch, sieht man innen drin sehr viele Ikonen, die auch überhaupt nicht orthodox aussehen. Und dann, wenn man dann den Priester fragt, und der sagt, ja, das ist ganz offensichtlich uniatisches, beziehungsweise eben dieses griechisch-katholische Zeug. Aber für uns ist es okay, wir haben da kein Problem mit.
Es gehört zur Dorfgeschichte, ja?
Genau, genau.
Zum Beispiel beim Eingang hängt dort auch eine so Ikone, ich würde sagen, das ist so die primitive Malerei, wie man das offiziell in der Kunst nennt, ja? Das ist der heilige Nikolaus. Was interessant ist an dieser Ikone, die wurde von einem Dorfbewohner gemalt 1943. Man stellt sich vor, der Mann war kein Künstler, sondern es war so ein Albtraum. Der Zweite Weltkrieg stürmt über das Dorf. Überall werden Menschen umgebracht, alle killen einander und der Mann sitzt zu Hause und malt diese Ikone, die er dann der Kirche schenkt. Ja.
Genau, ein ziemlich interessantes Beispiel dafür, wie dann Psychotherapie aussieht, mitten im Weltkrieg.
Mitten im Weltkrieg.
Ja.
Und das war Städtel und die andere Geschichte, das sind die Juden. Die dann ermordet wurden im Holocaust.
Genau, ein weiterer Teil der Bevölkerung war natürlich dann waren die jüdischen Dorfbewohner bzw. Städtelbewohner, nicht? Es war ja ursprünglich eigentlich ein Städtel mit Stadtrecht, mit allem drum und dran. Aber jetzt irgendwann, wann war das? Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in der Nähe eine Bahnlinie verlegt und eine Bahnstation gegründet.
Genau, das ist so. Stara Rafalivka hieß eigentlich Rafalivka bis 1902 und war eindeutig ein Zentrum in dieser Region. Ein Kulturzentrum, Bildungszentrum, Handelszentrum mit vielen jüdischen Handwerkern, mit einheimischen Ukrainer, die dann mit Holz gehandelt haben. Ja. 1902 hat man eine Eisenbahnlinie in der Nähe gebaut und die neue Siedlung an der Eisenbahnstation hat man Nova Rafalivka, das Nova Rafalivka genannt. Und dieses alte Zentrum wurde zum Stara.
Alte Rafalivka.
Ja, und dann Juden aus Sarny, eine andere Stadt in der Nähe, und wahrscheinlich aus Rafalivka auch, sind nach Nova Rafalivka gegangen, um dort dann ihr Business, ihre Geschäfte aufzubauen.
Und damit ging eigentlich so ein bisschen die alte Rafalivka, das alte Städtel mit Stadtrecht und dem ganzen Drum und Dran, ziemlich weit runter.
Das war so die Eisenbahn, der wissenschaftliche und technische Fortschritt eigentlich zerstört die alte Kultur.
Die alte Kultur,
der
genau.
Erste Schlag war dann diese Eisenbahnlinie, der zweite Schlag
in logischerweise natürlich
der zweite
Weltkrieg.
Krieg mit Holocaust und mit dem Partisanenkrieg.
Ja, und der dritte war natürlich dann später eben in der Nachkriegszeit der AKW-Bau in der Nähe. Aber gut, aber bleiben wir erstmal beim Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise, Moment. Wir sind ja schon ziemlich weit fortgeschritten.
Genau.
Machen wir nicht lieber erstmal eine Pause und kommen dann zum ganzen traurigen Zweiten Weltkrieg erst danach.
Genau, dann hören wir eine ukrainische Sängerin Nina Matwienko, die vor 7 Jahren auch mal in Freiburg gesungen hat.
Warum? Weil sie eigentlich selbst so aus der Gegend stammt? Oder wie
und
war das?
Dass sie sehr viele traditionelle polnische Lieder singt.
Das heißt, dann das Polnischen Superstar in der Ukraine.
Зійшлись хмаркіння, не сонечко, зап'ється в грудях моє серденько. Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі.
Ja, das ist dann sozusagen das ukrainische Polesien. Und heute ist dann tatsächlich die Bevölkerung in Rafalivka oder Stara Rafalivka mittlerweile eben fast komplett ukrainisch. Warum? Weil der jüdische Teil der Bevölkerung ist verständlicherweise, wie man sich vorstellen kann, im Zweiten Weltkrieg vernichtet worden, eben durch die Nazis.
Ja, die Nazis haben alle Juden erstmal fixiert, alle Namen, da haben sie gesammelt und nach Novorafalivka gebracht, wo sie in Ghetto waren, aber ganz kurz, und dann wurden sie brutal ermordet. Und ich wurde letztes Jahr geführt zu einem, der ist der älteste Bewohner Rafalivkas, Jakov, der ist schon über 90 Jahre alt, und er hat mir gleich erzählt, wie er als Jugendlicher, als Teenager eigentlich dieses Trauma miterlebt hat. Der wurde einfach von den Deutschen genommen, damit er Gräber mit anderen Ukrainer macht.
Ja.
Gräbt, ja. Und dann dachte er als Teenager, da war er wahrscheinlich 14 oder so, dass dieses Grab gräbt und dann kann er gehen. Nein, die Deutschen haben sie quasi gezwungen, da zu bleiben. Und der ukrainische Teenager hat gesehen, wie vor seinen Augen fast 3000 Juden ermordet wurden in weniger Stunden, ja. Und die Deutschen haben sie behalten, damit jemand musste dann auch dann diese Leichen dann zugraben.
Ja, genau, und wenn man dann die Alten fragt sozusagen, dann merkt man, die sind da wirklich schwerst traumatisiert von den Vorgängen im Holocaust. Das ist nicht so, dass sie dann eigentlich sich gewünscht hätten, dass die Juden verschwinden. Es waren für sie eigentlich die Nachbarn, die jetzt plötzlich massenhaft umgebracht wurden.
Genau, und die Ukrainer, die sich geweigert haben, zum Beispiel zu graben, ja, die konnten dann auch erschossen werden.
Ich weiß nicht, ob es wirklich dann die Gefahr bestand, aber jedenfalls, was wussten Sie eigentlich, wie die Gefahr ist, wie die Gefahrenlage ist? Also die mussten auch letztlich das Schlimmste befürchten, ist ja klar. Aber jetzt interessanterweise, wenn man dann die jüngere Generation fragt, wie es dann mit den Juden aussieht, die wissen teilweise gar nichts von jüdischer Geschichte ihrer Städte.
Globalisierung, die Jugendlichen interessieren sich dann für Smartphones
genau.
Und fürs Internet und für die globale Geschichte, ja, aber nicht für die lokale. Aber da gibt es zum Beispiel eine Lehrerin, Svetlana Lutai, und die ist so eine Enthusiastin, kann man so sagen, die einfach arbeitet an der Dorfgeschichte. Und sie ist eine Geschichtslehrerin in der Dorfschule und sie macht ein Schulmuseum.
Genau, und die sammelt dann, das ist eigentlich so ein, nach Weißrussland ist es ein sehr interessanter Fall, wenn man dann einfach in so ein Regional- oder Lokalmuseum geht, in der Schule, und dann sieht man natürlich so standardmäßige, im alten sowjetischen Stil, Schaufenster mit irgendwelchen Dorfinventar eben der Dorfbevölkerung der Alten. Und plötzlich gibt es dann daneben einfach ein paar Schaufenster für die jüdische Bevölkerung mit allen möglichen jüdischen Gegenständen, Religionsgegenständen und rituellen Gegenständen etc. etc. Und das ist nach Weißrussland eigentlich Das fällt sofort auf, dass der jüdische Teil der Geschichte des eigenen Ortes nicht nur nicht verschwiegen wird, sondern dass man, selbst wenn man nichts weiß, versucht, irgendwas rauszugraben, irgendwas zu finden. Auch wenn man nichts vom Judentum versteht, versucht man immer noch irgendwas zu finden.
Ja, und das ist natürlich lobenswert. Ja,
absolut,
man kann
absolut
diskutieren, ob es dann optimal oder noch nicht optimal gemacht wird, aber man kann sich vorstellen, die Menschen, die kein Geld dafür kriegen, die eigentlich nur aus purem Enthusiasmus das machen, versuchen mit allen Mitteln, die sie da haben,
genau,
einfach die Kontakte zu finden und dann Menschen ansprechen und dann...
Ja, und sie hat es tatsächlich geschafft, dann wirklich einen alten Holocaust-Überlebenden aus dem Dorf
Applebaum
zu finden, der in Israel lebt.
Und auch und, über 90 schon ist.
Genau, und der schickt dann immer wieder irgendwelche Gegenstände oder alte Fotos oder sonstiges eben.
Und es ist interessant, sie hat ihn über Deutschland gefunden, hat gehört, dass in Deutschland ein Mann gibt, der dann Kontakte pflegt zu ehemaligen Ukrainer, und über ihn hat sie diesen Kontakt zu Applebaum gefunden und er hat sogar seine Lebensaufzeichnungen gemacht und seine Geschichte aufgeschrieben.
Ja.
Und ihr geschickt.
So schaut's aus, ne?
Aber es gibt noch einen wichtigen Teil vom Zweiten Weltkrieg, nicht nur Holocaust, sondern das Dorf Stara Rafalivka war mitten zwischen den Kämpfen. Da war die Rote Armee, da waren die Deutschen, die einander gebombt haben. Ja. Es war ein Glück, dass die Kirche nicht zerstört wurde, weil alle haben da Kanonen gestellt.
Ja.
Und dann, die anderen, so, nicht Kanonen, sondern sie haben dann diese Beobachtungspunkte, ja, wo man...
Genau, und so ein Glockenturm von der Kirche ist halt eben ein perfekter Beobachtungsturm in
ja,
der Gegend.
Und ein perfekter Orientier für Gegner. Aber es gab im Wald auch Partisanen. Und was die offizielle sowjetische Geschichte oder belarussische Geschichte erzählt, das heißt, man wird immer... Man hört über sowjetische Partisanen, aber in dieser Region, da waren nicht nur sowjetische Partisanen, die sogenannten roten Partisanen, sondern...
Genau, es gab nämlich auch ukrainische nationalistisch orientierte Partisanen. Die sogenannte Organisation ukrainischer Nationalisten, die hatte ebenfalls ihre Stützpunkte dort im Dorf.
In Volksmund Banderovce.
Genau, die wurden dann von der Sowjetunion eben als Banderovce bezeichnet, eben nach ihrem Anführer Stepan Bandera, der übrigens ziemlich faschisten- und Nazis orientiert war. Und es ist nicht überraschend, dass seine Bewegung auch zeitweise auch kollaboriert hat mit den Nazis.
Aber dann saß er praktisch den ganzen Zweiten Krieg in einem KZ.
Ja, wie viele andere Kollaborateure. Also es spricht von nichts, eigentlich von gar nichts. Jedenfalls, heutzutage sind gerade diese Partisanen dann in der ukrainischen Geschichtsschreibung das große Vorbild, das man immer wieder erwähnt. Die Roten sind dann halt eben die man anfängt zu verschweigen. Aber im Krieg war die Bevölkerung des Dorfes quasi eigentlich zwischen zwei partisanischen Fronten auch noch...
Schutzlos ausgeliefert, diesen Partisanengruppen. Und niemand hat die Bevölkerung gefragt, an welche Seite sie stehen möchten oder so. Sondern wenn du im Wald lebst, du brauchst Essen, du brauchst Kleidung, du kannst keine Landwirtschaft im Wald betreiben. Das heißt, die roten Partisanen kamen und haben Jugendliche, die schon Waffen in der Hand halten konnten, kidnappt praktisch, ja,
ja, mehr oder weniger gezwungen,
zu sich, weil sie Kämpfer brauchten und haben dann Essen und einfach so ein bisschen geplündert, sagen wir jetzt, ja, die
naja.
Bevölkerung. Und dann waren die roten Partisanen weg, dann kamen diese sogenannten Banderovs und haben das Gleiche gemacht, haben Jugendliche mitgenommen und Essen und so weiter, ja. Und dann so wechselte die Macht immer im Dorf und noch die Familien, deren Angehörige dann bei den Gegnern waren, wurden dann noch bestraft und ermordet. Und passierte was Schlimmes. Kurz vor der Befreiung durch die Rote Armee wurde praktisch das ganze Dorf abgebrannt. So.
Ja,
das
genau.
war ein Kampf, da wurden viele Leute ermordet. Über 100 Menschen wurden von den roten Partisanen dann ermordet und praktisch das ganze Dorf verbrannt. Und jetzt gibt es...
Und das ist halt das Interessante ist, dass im Dorf, ich weiß nicht, Zentrum oder ja, das ist eigentlich ziemlich
ja,
mittig im Dorfzentrum
ja.
steht dann, ist
ein
dann so ein Hügel aufgeschüttet, da wo früher ursprünglich so das Massengrab war. Und darauf ist dann ein Kreuz gesetzt worden als Monument für die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Wenn man dann genau nachhackt, dann stellt sich heraus, ja, das sind eigentlich die Opfer der roten Partisanen. Sprich, ab irgendeinem Zeitpunkt, wir beide wissen jetzt nicht die Details, aber irgendwann sind dann die Roten rein und haben dann vermeintliche Kollaborateure der Nationalisten eben versucht umzubringen, aber anscheinend waren es so viele, dass sie letztlich am Ende einfach mal das ganze Dorf niedergebrannt haben.
Genau, und das ist interessant, was uns gesagt wurde von Einheimischen. Natürlich in der Sowjetzeit war unmöglich, diese Opfer zu gedenken. Deshalb haben sie an dieser Stelle einfach an diesen künstlichen Hügel gemacht, ohne jedes Zeichen, einfach damit jeder weiß, dieser Hügel steht an der Stelle, wo diese Massaker war. Mhm. Und dann nach dem Zerfall der Sowjetunion haben sie noch vor einigen Jahren dann dieses Kreuz aufgebaut und eine Tafel dazu gemacht.
Genau, und das ist halt ein interessantes Beispiel, wenn man so dann nachdenkt. Es war eigentlich ein ganz gut existierendes Städtel irgendwann am Ende des 19. Jahrhunderts. Dann kam erstmal die Eisenbahn. Die Bedeutung des Ortes ist dann sofort schlagartig runtergegangen, weil die Wirtschaft jetzt doch in die Eisenbahn sich weiter verlagerte. Dann kam der Zweite Weltkrieg, die Juden wurden von Deutschen umgebracht.
Ja, das war noch schlimmer. Also der Zweite Weltkrieg hat wirklich dort tatsächlich 1939 angefangen.
Genau.
Als die Polen weg waren und
genau,
die Sowjetunion
wurden dann die Polen vertrieben.
Und da wurden alle Polen repressiert von der Sowjetmacht und so. Und dann kam es zu Kämpfen und dann war die deutsche Besatzung. Und dann
die Juden wurden umgebracht. Und danach kam
Partisanenkrieg noch.
Dazu. Genau, dadurch, dass die Front weiterging und die Deutschen eigentlich nicht so viele Kräfte bereit hatten, um die ganzen Dörfer zu kontrollieren, haben sich die Partisanen selbst gegenseitig bekämpft und die Dorfbevölkerung weiter dezimiert. Sprich, nach dem Zweiten Weltkrieg war das eigentlich wirklich ein Dorf, das sehr viele Verluste getragen hatte, dessen Zusammensetzung sich komplett verändert hatte. Und heutzutage merkt man das auch, das ist eigentlich ein ziemliches Dorf. Man merkt dann nicht mehr so viel vom Städtel.
Ja, aber wenn ich dann die Menschen frage, was unterscheidet sie von anderen Dörfern, dann sagen sie Oswita.
Die Bildung.
Die Bildung. Die sagen, unsere Kinder lernen sehr gut in der Schule, unsere Kinder wollen studieren, unsere Kinder schätzen die Bildung.
Denn wir sind Mischanje.
Wir sind Bürger.
Genau, das sind Stadtbürger. Städtler. Genau, Stadtbürger. Das ist immer noch so ein wichtiges im Bewusstsein.
Das heißt, das Stadtrecht hatte das Dorf 1648 bekommen. Und jetzt im Jahr 2018, die nennen sich immer noch freie Stadtbürger.
Genau. Das ist wirklich so richtig schön. Aber ich finde es wirklich auch interessant, wie dadurch, dass die Ukraine eben im Unterschied zu Weißrussland so offen ist für die ganze Welt, können die auch wenn sie nichts von ihrer Geschichte wissen, also von der jüdischen Geschichte zum Beispiel, können sie immer noch nachgraben, das Interesse ist da, sie haken nach, sie graben nach, sie stellen Kontakte her mit ausländischen, mit ausgewanderten Nachkommen der Stadtbewohner oder Dorfbewohner. Und es lebt irgendwie, es entwickelt sich.
Und man sieht, dass die Globalisierung nicht was Neues ist. Mich hat sehr beeindruckt ein altes Familienfoto in diesem Schulmuseum. Irgendeine jüdische Familie Katz, besucht ihre Verwandte in Stara Rafalivka im Jahr 1937 und die Familie kommt aus den USA. Das heißt, die Verwandten in den USA hatten Geld und Zeit und es war für sie so wichtig. Da gab es keine Flugzeuge noch, ja?
Genau, die sind mit dem Dampfer.
Mit dem Dampfer aus Amerika dann in die Ukraine zu gehen, um ihre Familienmitglieder in Rafalivka zu besuchen. Dieses Foto hat mich sehr beeindruckt.
Ja, also Polesien, man merkt wirklich, Polesien war gar nicht so eine abgeschottete
Hinterwäldler-Region,
sondern tatsächlich, die hatten sehr viel, durch die Immigration, durch die Auswanderung, sehr viel Kontakte in aller Welt. Und das bleibt eigentlich auch bis heute weiterhin so, muss man sagen. Allerdings, mittlerweile ist ja Polesien stark verändert und gerade in Rafalivka, gleich daneben, steht, wie wir schon angesprochen haben, ein Atomkraftwerk, eigentlich so der letzte Schlag sozusagen gegen dieses
in
Dorf.
In die alte traditionelle Kultur und
genau.
In diesen hohen Status,
genau.
Den das Dorf verloren hat, endgültig mit dem Bau der Atomstadt.
Genau, jetzt ist es eindeutig ein Dorf neben der Stadt. Und über diese Stadt wollen wir in der nächsten Sendung sprechen.
Und ich würde sagen, nicht zu vergessen, vielen, vielen Dank an Menschen, die uns viel berichtet haben über diese lokale Geschichte. Vielen Dank an Priester Sergei Prokopchuk und an die Geschichtslehrerin Svetlana Lutai. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mit uns. Heute waren mit Ihnen Dima und
Sveta. Tschüss.